SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Hefte raus, Klassenarbeit. So hieß das früher mal. Wir sprechen über die Schule mit dem Lehrer Bob Blume. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Schönen guten Morgen, schön, dass ich da sein kann.
Wir freuen uns auch, denn nächste Woche geht's schon wieder los. Wie sehr freuen Sie sich auf die Schule?
Ich freue mich sehr. Also es ist ja meistens so, dass ich ganz am Anfang, oder das kennen viele Lehrerinnen und Lehrer, man hat Pläne und Wünsche und träumt so ein bisschen, was man alles für tolle Projekte macht. Und dann merkt man so meistens gegen Mitte November, oh Gott, der Alltag hat mich wieder. Ich bin froh, wenn ich einigermaßen überleben kann.
Sie sind Lehrer an einem Gymnasium in der Nähe von Baden-Baden und sind verbeamtet. Dieses Thema Bildung und Internet, das hat Sie schon sehr früh beschäftigt und da veröffentlichen Sie sehr viel zu. Sie haben jetzt auch ein Buch geschrieben, 10 Dinge, die ich an der Schule hasse. Was wird denn jetzt nächste Woche Ihre erste Stunde sein?
Oh, es ist tatsächlich so, dass in den ersten Stunden normalerweise ganz viel Organisationskram gemacht wird. Und das geht wirklich so weit, dass man vor Listen kaum noch die Schülerinnen und Schüler sieht. Deshalb versuche ich das meistens ein bisschen anders zu machen. Ich versuche irgendwas Motivierendes zu machen, was Spaß macht, sodass alle sozusagen das Lachen auf dem Gesicht haben. Und als nächstes kommen dann die Listen. Weil das muss natürlich sein, die Stundenpläne müssen ausgeteilt werden, es muss klar sein, was ist mit dem Ganztagsunterricht, die ganzen Sachen, das spielt natürlich immer eine Rolle.
Verraten Sie uns den Trick, das Motivierende, da stehen ja andere Lehrerinnen und Lehrer ja genauso vor der Situation.
Ja, ich will jetzt aber vermeiden, dass ich so sage, ich habe den heiligen Gral der Motivation gefunden. Viele kennen das natürlich auch. Was ich immer ganz toll finde, ist, dass es eine Art von Austauschmöglichkeit gibt, dass man sich auch ein bisschen bewegt, dass man nicht sofort sitzt wie in Preußen in Reih und Glied, ja. Also, was ich zum Beispiel sehr häufig mache, das werden auch ganz viele Schülerinnen und Schüler kennen, finde jemanden, der. Ne? Und dann so finde jemanden, der in den Ferien zum Beispiel ein ganz tolles neues Lied gehört hat, was Interessantes gemacht hat, sich auch mal gelangweilt hat und solche Sachen. Und dann wuseln alle so ein bisschen rum und tauschen sich aus. Das ist manchmal sehr schön.
Hat also sehr viel mit Kommunikation zu tun.
Absolut.
Dann. Wie viel Vorbereitung braucht denn so eine erste Stunde, auch wenn es erstmal um Orga geht?
Das ist ganz abhängig davon, was für eine Klasse, was für eine Stufe. Also es ist ganz schwer zu sagen. So eine Unterrichtsstunde kann in 20 Minuten gemacht sein oder in einer Viertelstunde. Das kann aber auch 2 Stunden dauern. Und Referendarinnen und Referendare, also junge Lehrer, die wissen, wovon ich spreche, wenn ich sage, das kann auch mal 5 Stunden dauern. Aber das ist jetzt nach 10 Jahren Lehrer-Dasein, ist das nicht mehr ganz
so. Die Routine spielt dann natürlich auch mit rein. Erstmal Respekt überhaupt vor der Aufgabe, Schülerinnen und Schüler auf die Zukunft vorzubereiten. Ist ja mit das Wichtigste für unsere Gesellschaft, Werte zu vermitteln. Und Sie sagen, was die Schule der Zukunft braucht. Wir haben auch mal Schülerinnen und Schüler in Karlsruhe gefragt, was denen denn an der Schule fehlt.
Ich finde, die Toiletten, die sollte man wirklich mal von Grund auf reinigen. Die gehen echt gar nicht.
Der frühe Schulstart, das heißt, dass man schon um 6.30 Uhr oder so aufstehen muss. Das könnte man vielleicht ein bisschen nach hinten verschieben.
Meine Sportlehrerin, weil die immer uns so hin und her kommandiert. Dass sie nicht die ganze Zeit immer uns so sagen soll, dass wir schneller machen sollen.
Sie grinsen gerade und haben mal Daumen hoch bei dem späteren Schulanfang gemacht.
Naja, wenn man dieser Corona-Zeit was Positives abgewinnen möchte, wenn wir mal so ein bisschen zurückschauen, und ich weiß, ganz, ganz viel ist ganz schlimm gelaufen für Jugendliche, für Lehrerinnen und Lehrer, für Eltern, keine Frage. Aber wenn man was Positives abgewinnen müsste, dann wäre das ja, dass die Strukturen, von denen wir immer dachten, dass es nur so geht, gar nicht so alternativlos sind. Und als ich jetzt gerade gehört habe, so dieses frühe Aufstehen, manche stehen früh gerne auf, ich zum Beispiel nicht. Und es gibt Schulen, die haben eine Gleitzeit. Ja? Da gehen die, die früh anfangen wollen, die kommen da früh hin und können zum Beispiel Hausaufgaben machen. Das Wichtigste daran ist aber, es gibt auch Alternativen.
SWR1 Leute mit Bob Blume. Wir sprechen über die Schule und es stehen ja erschwerte Aufgaben wieder an. Wir haben das gesehen, 2,5 Jahre Corona, erschwerte Bedingungen waren das. Wie schauen Sie denn jetzt auf Corona und den Herbst?
Ach so, ich dachte, Corona wurde politisch für beendet erklärt. Gibt's das noch?
Also ganz. Naja, heute wird über das neue Infektionsschutzgesetz abgestimmt. Das betrifft Sie ja auch. Es gibt die Amtsärzte, die sagen, Maskenpflicht empfehlen Sie nicht in der derzeitigen Situation.
Also um mal so offen wie möglich zu sein, mich würd's schon freuen, wenn ich als Lehrer, als Lehrperson überhaupt verstehen würde, was der nächste Plan ist. Und wenn die Informationen auch dann an die Schulen kommen können, wenn man sich richtig vorbereiten könnte. Alles andere sind ja medizinische Abwägungen, die auch schwierig sind. Gestern habe ich gelesen, dass es eine neue Variante gibt, 2.75, glaube ich. Das wird sich ja noch zeigen, was damit dann ist. Aber ganz ehrlich, für mich ist einfach wichtig, dass uns das klar, deutlich und früh genug kommuniziert wird, wie es weitergeht.
Das ist die große Frage, wobei das bei so einem Virus, was sich natürlich auch permanent verändert, auch gar nicht so einfach ist. Auch das ist eine große Herausforderung. Also sagen Sie, die Entscheidung der Amtsärzte aktuell erstmal keine Maskenpflicht einzuführen, ist gerechtfertigt?
Ich weiß, dass das ein riesengroßes Thema ist und man muss sich ja vertrauensvoll an irgendjemanden wenden können, der oder die sich auskennt. Und wenn Mediziner in der momentanen Situation sagen, dass Maskenpflicht nicht gerechtfertigt ist, dann würde ich als Laie jetzt nicht einfach sagen, das finde ich jetzt aber die falsche Entscheidung. Ich glaube aber, was wichtig ist, ist, dass wir immer im Auge behalten wollen, wie es den vulnerablen Gruppen geht. Es gibt ja wirklich immer noch Schattenfamilien, die sich quasi gar nicht nach draußen bewegen können, weil es dieses Ansteckungsrisiko immer noch gibt. Aber natürlich ist das eine Abwägungssache. Ich würde sagen, dass solche Entscheidungen eben von denjenigen gefällt werden müssen, die sich damit am besten auskennen oder die Expertise zumindest auch.
Und auf der anderen Seite geht es einfach darum, damit zu leben. Sie schreiben, es muss sich was ändern, damit die Schule endlich im 21. Jahrhundert ankommt. In welchem Jahr ist die Schule Ihrer Meinung nach denn stehen geblieben?
Ja, das kommt ganz drauf an, worauf man schaut. Also was zum Beispiel die Stunden angeht, sind wir in den 1920ern, ja, so preußische Bildungsreform. Was die Stoffe angeht, es ist ja immer so schwierig zu sagen, über was wir überhaupt sprechen, wenn es um Schulen geht. Denn dieses föderale System, die verschiedensten Schulformen, die lassen ja quasi ein ganzes Urteil nicht zu. Aber sagen wir mal, wir sind teilweise in den 90ern hängen geblieben, was die Infrastruktur, was das Digitale angeht und was das Denken angeht, vielleicht manchmal noch in den 50er, 60ern.
Lassen Sie uns noch ein bisschen allgemeiner bleiben, bevor wir gleich konkreter werden. Denn Sie wollen ja die Schule nicht grundsätzlich schlecht reden. Es gibt da sehr, sehr viele, die ihren Job einfach richtig gut machen. Dennoch gibt es Strukturen, die erneuert gehören. Und vor allen Dingen wollen Sie einen Perspektivwechsel anregen. Wann gab es bei Ihnen persönlich denn diesen Perspektivwechsel?
Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Moment der März 2020 war. Also man kann sich das ja so vorstellen, dass als plötzlich die Schulen geschlossen wurden, ein ganz großes Beben durch Deutschland ging. Und dieses Beben war bei den Online-Lehrern, also diejenigen, die vernetzt sind über Bloggings, also über Texte im Internet, über Twitter, über das, was ja oftmals etwas kurz gefasst Nachrichtendienst heißt. Da war dieses Beben komischerweise positiv. Weil da haben ganz viele gesagt, so, und wir kennen uns aus, wir zeigen jetzt mal, was an Konzepten geht.
Und plötzlich,
das war die Chance. Und diese Konzepte, die haben auch funktioniert an einzelnen Schulen. Das war unglaublich, was da für eine Kraft entfaltet wurde. Und dann mussten wir merken, das kommt aber gar nicht in dieser Verwaltungsbürokratie an. Sondern von da kamen Regeln und ich sag jetzt mal Ideen, die sich überhaupt nicht in Einklang haben bringen lassen mit dem, was wir vor Ort erlebt haben. Und das war so ein ganz, ganz starker Bruch nochmal, der das deutlich gemacht
hat. Gymnasiallehrer Bob Blume bei uns in SWR1. Leute, Sie sprechen im Buch ein Problem an, was, glaube ich, nicht nur das Lehrerdasein betrifft. Diejenigen, die sich engagieren, die laden sich verstärkt Aufgaben auf. Und diejenigen, die sich entziehen, die werden ausgespart. Und einem verbeamteten Lehrer kann schlimmstenfalls ein Disziplinarverfahren passieren. Naja, und außer Wut bei denen, die sich engagieren, passiert da doch vermutlich wenig, oder? Wie sehen Sie es? Wie erleben Sie es?
Ja, zunächst mal ist, glaube ich, wichtig, dass viele mich auch gefragt haben, dieser Titel, 10 Dinge, die ich an der Schule hasse, klar, und wie wir sie ändern können, der erscheint ja sehr negativ. Und da sind viele Thesen. Und eine These ist ja zum Beispiel auch, dass diejenigen, die zu wenig machen, dass man da keine Handhabe hat. Und dann habe ich immer gesagt, die Perspektive, die kommt aber daher, dass mir so viele geschrieben haben, sie würden gerne, sie sind engagiert, sie machen, sie wollen was gestalten. Und dann kommen plötzlich aber Leute, die sagen, jetzt mal ganz ruhig oder mach bitte nicht so viel. Die Handhabe hat man eigentlich nicht. Das ist wirklich ein Problem.
Ja, es gibt ja immer noch diese Arbeitswelten. Da sagen Chefinnen und Chefs, sie wünschen sich keine leidenschaftlichen Mitarbeiter, sondern welche, die einfach das machen, was man ihnen sagt. Und diese Strukturen, die sind immer noch sehr weit verbreitet, egal was nach außen verkauft ist. Wie erleben Sie das?
Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir überhaupt eine gemeinsame Gesprächsgrundlage haben. Wir haben zum Beispiel Leute auch als Reaktion auf das Buch geschrieben, man muss doch auch nicht auf jeden Trend aufspringen. Ja, also Schule ist Schule, ist auch Allgemeinbildung. Das stimmt alles. Ich glaube aber, dass das ein Missverständnis ist. Es geht nicht darum, auf Trends aufzuspringen, sondern wir wissen alle, die Welt wandelt sich gerade unglaublich schnell. Und die jungen Leute sind diejenigen, die nach der Schule ja auch eine Arbeitsstelle finden müssen und mit Fähigkeiten ausgestattet werden sollten, die sie dann voranbringen. Und das heißt für die Lehrer eben auch, sie können sich dem nicht versperren oder sollten es nicht.
Nur ist das Problem mit den leidenschaftlich Engagierten, die sorgen ja für mehr Arbeit. Die stellen dann plötzlich mehr Fragen, die wollen mehr bewegen. Das bringt alles Unruhe. So ist die Perspektive dann in der Hierarchie.
Das ist total anstrengend. Absolut, ja. Also leidenschaftliche Lehrerinnen und Lehrer, Leute, die die Schule weiterentwickeln wollen, die sind total anstrengend. Deshalb sind Schulleitungen zum Beispiel auch so wichtig, ne? Das ist auch gerade ein großes Problem. Schulleitungen, Stellen sind auch teilweise massiv unterbesetzt, gerade auch in Grundschulen und so weiter. Deshalb ist das so wichtig, dass eben diesen Leuten, dass das kanalisiert wird und dass sie eingebunden werden. Denn klar, einzelne Leute können Schulen nicht weiterentwickeln. Da braucht es immer Teams und im besten Fall die ganze Schulgemeinschaft.
Sie haben ja einen ganz guten Überblick darüber, weil Sie Bildungsinfluencer sind. Und gerade Corona hat ja Lehrerinnen und Lehrer abtauchen lassen. Sie wurden dann von Berliner Schülerinnen und Schülern kontaktiert, die meinten, die Lehrer würden sich gar nicht mehr melden. Was war denn da los?
Ah ja, das war total krass. Da schlagen immer zwei Herzen in meiner Brust. Ich will immer gleichzeitig sagen, boah, es gab unheimlich viele Lehrerinnen und Lehrer, über die nicht gesprochen wurde. Zum Beispiel die, weil sie keine digitalen Möglichkeiten hatten, dann von Wohnung zu Wohnung gefahren sind und da die Care-Pakete quasi abgesetzt haben. Aber in der Tat, es war so, ich weiß nicht, was da los war, aber diese Berliner Schülerinnen und Schüler, die haben halt gesagt, sie wissen nicht, wie sie weiter auf das Abitur lernen wollen. Und ich habe ihnen dann quasi ein paar Empfehlungen gegeben für Videos, für Texte und so weiter, weil sie einfach ihre Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr erreicht haben. Und das ist sowas, was so widersprüchlich auch ist an diesem, also wir haben 2022, viele dachten, wir fliegen mit Raumschiff Enterprise und dann war ganz groß in den Medien, Berliner Lehrer bekommen nun eine Dienstmail. Dass das überhaupt noch eine Meldung wert war, das zeigt so ein bisschen, wo wir uns gerade befinden.
Bob Blume, Lehrer bei uns, jetzt in den Sommerferien waren wieder tausende Lehrerinnen und Lehrer arbeitslos, die dann wirklich zittern müssen, ob sie nach den Ferien weiterarbeiten können. War das bei Ihnen oder ist das bei Ihnen am Gymnasium auch so? Sie haben Kontakt im Kollegium.
Bei uns war das nicht so. Nee, was schon passiert ist, dass dann Leute abgeordnet werden, was aber eher mit einer Überbelegung zu tun hat, ne? Das heißt, wir haben ja einen wirklich extremen Lehrermangel, der sich noch ganz stark verschärfen wird. Zwischen 30.000 und 80.000 Lehrpersonen werden da fehlen bis 2030.
Besonders an den Grundschulen, Sonderpädagogik auch.
Genau, also das heißt, bei mir am Gymnasium selber haben wir das Problem nicht. Dass Leute aber sozusagen kurz vor den Sommerferien gekündigt werden und dann quasi 6 Wochen später wieder eingestellt werden, das ist eine Praxis, die in Baden-Württemberg es schon seit langem gibt und die, das habe ich auch schon öffentlich gesagt, natürlich absolut skandalös ist, weil so geht man erstens natürlich nicht mit Menschen um und zweitens ist es natürlich so, dass das den Beruf selber im Falle einer Nichtbeamtung nicht besonders attraktiv macht und wir brauchen gerade den attraktiven Lehrerjob, das ist ganz klar.
52.000 Teilzeitbeschäftigte gibt es an den Schulen. Das macht es natürlich auch nicht einfacher, aber das ist wiederum attraktiv. Also, wie steigern wir die Attraktivität und versuchen trotzdem einen Lehrbetrieb gut aufrechtzuerhalten?
Also erstmal muss ich sagen, was Kretschmer gesagt hat, nämlich, dass die Teilzeitkräfte quasi alle nur mal eine Stunde mehr arbeiten und wieso die Lehrerstellen dazukommen. Ich verstehe das politisch, aber das ist ja so ein bisschen eine Symptombekämpfung. Man müsste ja fragen, wieso gehen die Leute alle in Teilzeit? Und ich kenne unglaublich viele Leute, die sagen, das mache ich nicht, weil familiäre Gründe, Pflege, sind ja auch gute Gründe, sondern die sagen, im Prinzip kann ich mit einem vollen Deputat, das heißt den Unterrichtsstunden, was nicht zu verwechseln ist mit der Gesamtarbeitsstunde, also wenn ich 25 Stunden unterrichte, habe ich vielleicht 50 Stunden insgesamt in der Woche, da kann ich keinen guten Unterricht machen. Also mache ich weniger Stunden, damit ich die Stunden, die ich gebe, besseren Unterricht machen kann. Wie können wir das ändern? Indem wir nicht immer noch draufschaufeln, Digitalisierung, Inklusion, Integration und nichts wegnehmen, sondern indem wir endlich mal die Lehrpläne nochmal begutachten und sagen, was kann da weg?
Und indem wir gute Bewerberinnen und Bewerber finden. Und da ist es aber inzwischen auch so, die gehen dann häufig an private Schulen, weil die für sie attraktiver werden. Also ist die Attraktivität wieder der Schlüssel. Was tun, um diesen Beruf attraktiver zu gestalten? Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Boah, das sind zwei natürlich große Fragen. Ich habe mich tatsächlich dafür entschieden in erster Linie und da bin ich sozusagen, da schäme ich mich nicht, das zu sagen, weil ich die Fächer unglaublich interessant fand. Und ich glaube, Deutsch, Englisch und Geschichte. Und ich glaube, es wird immer so gesagt, so, wir brauchen keine Fachidioten, das stimmt. Aber ich glaube, wir brauchen schon auch Leute, die Leidenschaft haben für das, was sie machen, damit sie vermitteln können, warum etwas überhaupt wichtig ist. nicht immer denselben Stiefel. Wie machen wir es attraktiv? Gute Frage. Also es gibt ja jetzt gerade schon die verschiedensten Dinge, die aus den Kultusministerien kommen. Wir haben Headhunter schon gesehen, wir haben Influencer und Markenbotschafter. Ich glaube schon, dass es ein Schlüssel ist, zeitgemäß für diesen Beruf zu werben, um eben zu zeigen, Lehrer sein bedeutet nicht vormittags recht und nachmittags frei und man stiefelt so rein und macht 20 Jahre dasselbe, sondern Lehrpersonen können auch sich selbst verwirklichen, junge Leute mit jungen Leuten die Welt entdecken, lernen, initiieren, ist ein geiler Job. Also das muss man so, Entschuldigung, sagen.
Im Buch umschiffen Sie das Thema Lehrer und Verbeamtung. Ich nehme an, Sie haben dennoch eine Meinung dazu.
Ich finde das ganz schwierig. Eine Meinung, die ich habe, ist, man kann nicht in einem Bundesland die Verbeamtung abschaffen. Das hat Berlin gezeigt, das funktioniert nicht. Der Gedanke, dass man dann andere Anreizsysteme, Belohnungssysteme schafft, dass man vielleicht flexibler ist, das ist ein guter. Ich glaube, das ist aber, wenn dann, nur möglich, indem man das sozusagen über den Bund steuern würde. Und wir wissen alle, das funktioniert nicht. Das Beamtensystem selber halte ich auch für schwierig an manchen Stellen. Ich habe mal polemisch gesagt, je weniger ich arbeite, desto besser werde ich bezahlt. Ja, es gibt einfach keine Gutierungssysteme auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich den Gedanken, für die demokratische Grundordnung einzustehen als Verbeamter und eine Loyalität gegenüber der Demokratie zu haben, auch extrem wichtig. Die Frage ist nur, ob man das als angestellter Lehrer nicht genauso gut könnte.
Unterricht ist in dieser Form eine auf die Minute getaktete Einheit. So schreiben Sie es, Bob Blume, in Ihrem Buch. Vielleicht nehmen Sie uns mal mit in Ihren Lehreralltag. Was für eine Form von Unterricht beschreiben Sie da genau?
Ja, im Grunde genommen ist das ja die Form von Unterricht, die bewertet wird im Referendariat und die sieht dann ungefähr so aus, dass man aufschreiben muss, dass der Einstieg 5 Minuten funktioniert, dass dann eine funktionale Überleitung kommt. Eine funktionale Überleitung heißt, dass man zum Beispiel nicht sagt, es gibt ein Arbeitsblatt dazu, sondern ganz genau weiß, damit beschäftigt sich auch folgender Text und so weiter. Dann gibt es eine Erarbeitungsphase, dann gibt es eine Feedbackphase, dann kommt das, was die meisten noch kennen als Tafelbild, das wird dann gesichert und dann weiß jeder, was genau er zu lernen hat. Und es ist gar nicht so, dass so eine Form von Unterricht jetzt ganz schlecht sein muss, aber diese standardisierte Form, die da quasi erlernt wird, geht einfach an dem vorbei, was offene Lernkultur auch sein kann. Nämlich viel individuelleres Arbeiten und viel mehr auch im eigenen Tempo. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr hin.
Die Frage ist, wie wir dahin kommen. Es gibt ja durchaus schon Schulen, die als Vorzeigeschulen gelten, wie die Alemannenschule in Wutöschingen. Die hat 2019 den Deutschen Schulpreis gewonnen. Was zeichnet denn diese Schule besonders aus?
Also da müsste man jetzt natürlich eher auch die Leute fragen, die da arbeiten.
Sie haben sich damit beschäftigt.
Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Ich wollte es nur sagen, weil es natürlich, ich kann irgendwie was in den Mund legen möchte, aber ich glaube, ausgezeichnet ist da, also im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet, dass es gar nicht mehr diese Form von Unterricht gibt, die man so kennt, sondern dass da tatsächlich die Schülerinnen und Schüler nach eigenem Tempo individuell miteinander arbeiten können und trotzdem, das ist ja immer wichtig, das auch zu betonen, in Anführungsstrichen ganz normal Abitur machen können.
Stellt Sie als Lehrer vor welche Herausforderungen?
Die Schwierigkeit ist immer, wenn man etwas einzeln machen will, dann geht das natürlich. Also man kann seinen Unterricht umstellen. Also umstellen ist aber zum Beispiel ein Stichwort. Wenn ich viel mehr kooperativ machen möchte, dann muss ich quasi alle Stühle, alle Tische umstellen und der Nächste, der das quasi frontal machen möchte, hat dann quasi wieder die Arbeit. Es ist, glaube ich, wenn man wirklich Unterricht und Lernen verändern möchte, immer eine Aufgabe aller. Und das heißt wirklich der Lehrerinnen und Lehrer, der Schulleitungen, der Eltern und auch der Schülerinnen und Schüler. Und das ist immer ein riesiges Projekt, das fällt nicht vom Himmel.
Es gibt ja durchaus an diesen offenen Lernstrukturen Kritik, auch vom Philologenverband. Die sagen zum Beispiel, ja, das ersetzt dann Klassenzimmer durch Lernlandschaften. Lehrer werden zu Lernbegleitern und Kinder und Jugendliche beschäftigen sich nur noch damit, worauf sie Lust haben. Und dann ist die Frage, können gute Lehrerinnen und Lehrer Kinder für Fächer begeistern?
Ja, ich höre sowas immer und bin total erstaunt, dass Vorannahmen in den Raum gestellt werden, gegen die dann argumentiert wird. Das nennt man ja auch Strohmann-Argument. Jan-Martin Klinge, den ich ja in dem Buch auch zitiere, der sagt beispielsweise, es gibt keine Form des Unterrichts, die höhere Disziplin erfordert als das Arbeiten mit offenen Lerntheken. Warum? Naja, ich stelle mal die These in den Raum, als Lehrer kann ich gar nicht Wissen vermitteln. Also natürlich, ich kann was erklären, ich kann eine gewisse Erkenntnis evozieren, aber das Wichtigste ist, dass ich Lernen initiiere. Und wenn ich Lernen initiiert habe und Schülerinnen und Schüler dann autonom an etwas lernen können, dann braucht man mich gar nicht mehr. Und das ist mit Lernbegleitung gemeint.
Bob Blume, was ist denn die letzte Lehrerfortbildung, an der Sie persönlich teilgenommen haben?
Boah, da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen überlegen. Ich glaube, das war eine Fortbildung zum Unterrichten mit iPads. Da muss ich deshalb so lange überlegen. Ich entziehe mich dem Ganzen nicht, sondern ich mache ja selber ganz viele Workshops und Keynotes und Fortbildungen. Und immer wenn man sowas macht, lernt man ja selber auch dazu. Also das, wenn ich das einbuchen kann, dann habe ich in den letzten 2 Jahren dauerhaft Fortbildungen gemacht.
Ja, Sie schreiben von Fortbildungen bei Corona, da waren dann teilweise online 2000 Lehrerinnen und Lehrer zugeschaltet. Das heißt, der Bedarf ist wirklich enorm hoch.
Absolut. Ich meine, das ist auch wieder sowas, wenn man sagen kann, es heißt ja manchmal, nutze jede Krise oder so ähnlich. Ich glaube auch ein Buchtitel. Und da ist was dran. Also sozusagen, wir mussten alle. Wir haben dann herausgefunden, okay, geht nicht ganz so gut. Wir haben keine funktionierende Bildungscloud gehabt oder jedenfalls hat die nur ab und zu funktioniert. Ich habe teilweise mit Schülerlisten gesprochen, weil wenn die Kameras angemacht haben, dann ist leider das System abgestürzt. Aber das Gute war, dass wir natürlich ganz viel experimentieren konnten und dass plötzlich auch Lehrerinnen und Lehrer den Mut gefasst haben zu sagen, ja, jetzt kann ich mich dem nicht entziehen, jetzt möchte ich das auch machen. Und da waren ja wahnsinnig gut besuchte Fortbildungen. Das war echt klasse.
Das Thema Digitalisierung ist ja ein ganz großes, bedingt auch durch Corona. Aber schon 1996 gab es Initiativen des Bildungsministeriums, Schulen ans Netz zu bringen. Ist Ihnen das zuvor untergekommen?
Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Sache, weil wir ja, wenn man so sagen kann, die Digitalisierung nicht nur im Bereich Bildung verschlafen haben, sondern ganz grundsätzlich. Ja, also die Lage der Nation, ein großer Podcast, hat beispielsweise über die Versäumnisse der Digitalisierung im Verwaltungsbereich geschrieben. Da kann man nur mit den Ohren schlackern, weil wir, glaube ich, den Fehler gemacht haben. Damals hieß es, man braucht kein Glasfaserkabel an jeder Milchkanne und es stellt sich heraus, doch, das brauchen wir. Ja, wir brauchen das in Industrie, Handwerk, wir brauchen das auf jedem Bauernhof bald und wir brauchen es natürlich auch in den Schulen. Und das hat man versäumt und hier zeigte sich vor allen Dingen natürlich zu Beginn von Corona, was für ein Problem das ausgelöst hat.
Digitalisierung ist das eine, digitale Bildung ist nochmal etwas anderes. Was verstehen Sie darunter?
Ja, ich bin ja immer so ein bisschen umständlich. Ich spreche ja von reflektiertem Lernen im digitalen Wandel. Das ist, ja, wie gesagt, ein bisschen umständlich, aber ich möchte eben darauf hinweisen, dass Lernen mit digitalen Medien, mit, über und trotz digitalen Medien mehr bedeutet, als irgendwie, ich sage jetzt mal, einen Arbeitsplatz zu digitalisieren, sondern das bedeutet, dass man mit Anwendungen umgehen kann, vielleicht auch mit Office-Anwendungen, ja, also Excel, Word und so weiter, aber eben auch, dass man die Dinge nutzen kann im digitalen Raum, die wir ja sonst auch nutzen. Also zum Beispiel die Vernetzung, mit Experten reden zu können, etwas zu schreiben, zu kommentieren, sich weiterzuentwickeln, kreativ zu sein. Das sind alles Dinge, die werden mit dem Begriff Digitalisierung unzureichend besprochen. Wir brauchen Digitalisierung in der Verwaltung, aber wir brauchen eben auch reflektiertes Lernen.
Es gibt ja dann auch solche Themenbereiche wie Hassrede, Cybermobbing, Algorithmen, Interesse der digitalen Anbieter. Spielt das bei Ihrer Medienbildung eine Rolle?
Ja, absolut. Und das ist aus meiner Sicht gar nicht so schwierig. Man muss sich da so ein bisschen reinwagen. Ja? Also um es mal ganz konkret zu machen, wir haben beispielsweise, ich habe mit meinen Schülerinnen im Deutschunterricht, da ging es um die Erörterung, mal so eine Facebook-Gruppe angeguckt aus unserer lokalen Stadt und da gab es dann eine riesengroße Aufruhr wegen Fridays for Future, sollten die Kinder dahin oder sollten sie lieber in der Schule bleiben? Und da haben wir die Argumente da rausgearbeitet und die beantwortet und ja, so ein bisschen das Nichtschwimmerbecken verlassen quasi. Und da spielen diese ganzen Dinge, wie antworte ich jetzt, wie halte ich die Netiquette an, also wie kann ich mit meinem Gegenüber auch online so sprechen, dass das okay ist, das ist alles Teil des Ganzen. Und dazu lernt man noch gutes Argumentieren.
Bob Blume, Sie haben eben mal so schön gesagt, es geht Ihnen darum, Lernen zu initiieren. Wann ist Ihnen das zuletzt erfolgreich geglückt?
Ich glaube, mir glückt das tatsächlich immer dann, wenn über die Schule hinaus ein Effekt zu sehen ist. Es ist beispielsweise so, dass ich im Deutschunterricht, da wird ja oftmals gesagt, für Deutsch kann man nicht lernen. Da muss ich ganz klar widersprechen. Es dauert nur sehr viel länger. Deutschunterricht, beziehungsweise sozusagen in Deutsch sich zu verbessern, ist ein bisschen wie Liegestützen machen. Man wird erst nach Monaten feststellen, dass sich tatsächlich etwas verändert hat. Man kann nicht 10 Liegestützen machen und sagen, wo sind meine Muskeln jetzt? Und da habe ich zum Beispiel gesehen, dass wir bloggen, also wir schreiben Texte im Internet und es gibt Schülerinnen und Schüler, die Jahre, nachdem sie aus der Schule raus sind, diesen Blog immer noch weiterführen. Und da geht mir natürlich das Herz auf.
Da kann man dann wirklich den Enthusiasmus wecken und die Umgebung für Entdeckung, Eigeninitiative und Selbstdisziplin zu schaffen. Das beschreiben Sie so als Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern. Wenn wir jetzt nochmal konkret daran gehen, was müssen wir in den Schulen verändern? Es fängt ja meistens erstmal mit der eigenen Perspektive und, wie es Neudeutsch so schön heißt, mit dem Mindset an. Was ist da der wichtigste Schritt?
Ich glaube, dass die Frage, die wir uns stellen sollten, zunächst einmal ist, wie sollen wir miteinander im 21. Jahrhundert lernen? Und das hat zum Beispiel, haben wir darüber gesprochen, mit Digitalisierung zu tun. Das hat aber zum Beispiel auch damit zu tun, dass wir in Schulen viel mehr über das Warum sprechen sollten. Also ich gebe mal ein Beispiel. Schülerinnen und Schüler, die nach 12 Jahren oder nach 10 Jahren nicht wissen, warum sie das gemacht haben und das alles für ganz unnütz halten, die sollten ja eigentlich Alarmsignal dafür sein, dass irgendwie was verändert werden muss. Das kann sein, dass bestimmte Stoffe, wie es ja immer so heißt, auch abgeschnitten werden. Aber ich glaube, dass wichtig ist zu erläutern, warum ist etwas relevant für dich persönlich und für dein weiteres Leben.
Ja, es gibt ja sonst die Haltung, dass man so dieses Gegeneinander erschafft. Also gab es bei uns früher in der Klasse auch oft, dass man so dachte, ja, die Lehrer sind unsere Gegner. Was totaler Quatsch ist, weil jeder lernt nur für sich selbst. Wie vermitteln Sie das dann?
Durch ganz viel Transparenz. Also das ist sehr viel Arbeit. Transparenz ist immer Arbeit. Denn das bedeutet beispielsweise, dass ich nehme jetzt mal als Beispiel in der Oberstufe, nicht einfach sage, hier ist deine Ziffer, ja, hier sind deine 11 Punkte, deine 7 Punkte, dein 1er Punkt, sondern ich schreibe immer sehr, sehr lange Feedback-Texte, wo grob gesagt steht, das hast du gut gemacht, das hast du nicht gut gemacht und so kannst du dich dann zukünftig verbessern. Aber ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren habe ich da 140 Seiten ungefähr geschrieben an Rückmeldungen. Das ist unheimlich viel. Mittlerweile mache ich das über Audio, das ist dann etwas erträglich. Aber darum geht's, ja. Schule sollte ja der Ort sein, wo man eben lernt und sich verbessert und nicht der Ort, wo man sanktioniert wird und einfach nur Ziffernoten bekommt.
Wo Sie die Kritik gerade ansprechen, das beklagen ja viele Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, naja, die Kinder und Jugendlichen sind gar nicht mehr kritikfähig und Eltern geben häufig ihre Kinder in der Schule ab und die Schule soll dann die Erziehung übernehmen. Wie ist es denn mit der Kritik, wenn Sie dann auch mit Eltern heutzutage sprechen, mit dem Respekt? Hat sich das verändert?
Ja, wir Lehrerinnen und Lehrer sind auch nicht immer so kritikfähig. Also da würde ich ich glaube, dass der Punkt, der daran so wichtig ist, dass man versucht, die Perspektive des anderen einzunehmen und dass man Kritik und Kritikfähigkeit eben einbezieht. Also meine Schülerinnen und Schüler, die werden nach und nach kritikfähig. Aber nochmal, bei Kritik geht es ja eben darum, dass man versteht, warum man kritisiert wird. Ich glaube aber grundsätzlich, dass wir gerade in einer Gesellschaft leben, wo sich sozusagen jeder so ein bisschen die Welt machen kann, wie es ihm gefällt. Und dann wird es natürlich immer schwieriger, auch mal anzunehmen, dass einer sagt, das fand ich jetzt nicht so gut oder ja, ich habe da eine andere Auffassung. Das sollten wir aber dringend wieder lernen.
Ist ja auch so ein Punkt, die Welt machen, wie sie einem gefällt. Das wird ja auch häufig kritisiert an diesen offenen Lernräumen. Dann heißt es, ja, das hat gar nichts mehr mit Leistung zu tun, mit Disziplin zu tun und in der Vorbereitung für die Lehrerinnen und Lehrer auch nicht. Wie stehen Sie dazu?
Ja, das ist ein super Punkt, weil ich glaube, dass da was verwechselt wird. Es wird zum Beispiel oft gesagt, okay, wir brauchen Notenprüfungen und Leistungsdruck, weil wir in der Leistungsgesellschaft leben. Und ich würde sagen, wir brauchen eben das Gegenteil davon. Wir brauchen nämlich junge Menschen, die wissen, was sie können, wo die Talente sind, weil sie dann ja erst in der Lage sind, auch durch Leidenschaft etwas zu leisten. Übrigens nicht nur im Gymnasium. Ich habe in der Realschule sehr lange gearbeitet und da auch Werkrealschüler unterrichtet, die Werkrealschüler dort. Damals die Johannes-Geiser-Realschule, hier mal Grüße gehen raus, die haben den besten Schulgarten ganz Baden-Württembergs gemacht. Und wenn das keine Leistung ist, das weiß ich auch nicht. Und das haben die garantiert nicht im Gleichschritt gemacht, sondern natürlich offen und mit ganz viel Leidenschaft.
Bob Blume bei uns in SWRs Leute. Abitur muss nicht für jeden das Ziel sein. Wir sprechen ja immer wieder drüber, wie wertvoll und wichtig Handwerk ist. Inwieweit finden denn bei Ihnen Praktika am Gymnasium statt?
Also es finden schon Praktika statt, aber man muss ja sagen, wenn man das, also diese praktischen Erfahrungen in die Waagschale wirft auf der einen Seite und dann das, was nichts mit Praktik zu tun hat, dann haben wir natürlich ein Missverhältnis, das ist ganz klar. Ich glaube aber, dass es schon wichtig ist, was Sie gerade gesagt haben, dass wir das Abitur nicht als Maß aller Dinge nehmen. Natürlich eröffnet das auch Chancen, aber ich hatte zum Beispiel auch einige Abiturienten, die gesagt haben, okay, ich mache das jetzt halt, aber danach mache ich eine Ausbildung und das ist genauso gut und die möchte ich auch bestärken, weil wir auch wissen, wie wichtig das Handwerk beispielsweise ist.
Wie viele sind das denn? Ist das Bewusstsein dafür schon da? Denn es gibt ja immer noch diese Zahlen, jeder Abiturient, der dann anfängt, ein Studium aufzunehmen. Es ist eine schwierige Situation.
Ich meine, das ist jetzt anekdotische Evidenz, aber ich würde sagen, wir haben viel zu viele Abiturienten, die sagen, ja, da gehe ich jetzt halt nach Karlsruhe und studiere BWL. Und denen sage ich dann, also nichts gegen BWL, nur denen sage ich dann, ist das wirklich das, was du möchtest? Oder möchtest du, ja, deshalb finde ich so ein soziales Ja auch so wichtig. Und ich weiß, ich begebe mich jetzt hier auf sehr dünnes Eis, aber ich finde tatsächlich auch das verpflichtende soziale Ja so wichtig. Das wurde kritisiert, weil immer gesagt wurde, jetzt müssen die jungen Leute noch mehr machen. Ich würde es aus einer ganz anderen Perspektive betrachten, nämlich aus einer persönlichen Weiterentwicklung, einer Orientierung. Denn momentan haben wir ja quasi 12 Jahre Schule, und dann soll man sich in 3 Monaten entscheiden, was man die nächsten 40 Jahre machen soll. Und das funktioniert halt schlecht.
Kann einfach den Horizont so gut erweitern. Also ich habe auch immer Ferienjobs gemacht und konnte dann auch kennenlernen, was ich nicht machen wollte. Was ja dann auch eine wichtige Erkenntnis ist.
Absolut richtig, genau.
Ihr Fazit ist, Sie sagen, wir müssen mehr wagen. In den USA besteht die Tendenz, danach zu fragen, wie man ein Problem löst, statt 5 neue zu suchen, wie wir es in Deutschland oft tun. Also sind Sie am Ende verzweifelt oder überwiegt die Hoffnung?
Die Hoffnung überwiegt immer. Und da muss man sich also auch immer fragen, für wen man das eigentlich alles macht. Es ist so, wir haben in Deutschland, so viel ich weiß nicht, ob jetzt mit Fracking angefangen wird oder nach Gold gesucht wird, aber wir haben nur Bildung. Ja, und weil wir das nur haben, sollte man sich da mehr mit befassen. Wenn man aber Lehrerin oder Lehrer ist und unterrichtet und merkt, was passiert, wenn junge Menschen Feuer fangen, wenn die sich weiterentwickeln und so, da weiß man, wofür man es macht. Und die jungen Menschen, die geben mir wirklich Hoffnung. Die Verwaltungsstrukturen meistens nicht.
Lehrer sind ja auch Vorbilder. Wie war Ihr eigener persönlicher Weg? Der war nicht ganz straight. Sie waren erst mal unterwegs in Richtung Magister, bevor Sie dann gewechselt haben.
Ja, genau. Eigentlich wollte ich Taxifahrer werden, so wie es damals immer hieß. Mit Magister wird man Taxifahrer. Ich habe das alles sehr überstürzt angegangen. Ich hatte keinen Plan. Ich meine, das ist auch ein bisschen so geblieben. Ich stolper neugierig und interessiert zu den Dingen, zu denen mich das Leben dann irgendwie hinträgt. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch an. Aber in der Tat, ich habe dann gewechselt, aber dann fiel es mir auch wie Schuppen von den Augen, weil ich habe über mehrere Jahre in Jugendgruppen auch Leitung gemacht, habe eben offene Projekte auch begleitet und dann war es so ein bisschen, der Schlag auf die Stirn, Mensch, hätte auch früher drauf kommen können. Aber Magister war auch ganz nett, so 2-3 Semester.
Und Sie sind jetzt begeisterter Lehrer, das hört man einfach raus. Und Sie haben am Ende des Buchs auch nochmal zitiert aus dem Pragmatismusprinzip von Dirk von Gehlen. Da fand ich viele Dinge ganz toll. Dinge akzeptieren und in Frage stellen, Angst zulassen und mutig werden, überfordert sein und kein Problem damit haben, Fehler fördern, um sie zu vermeiden. Was können Sie ergänzen?
Ja, das sind einfach so ganz tolle Widersprüche. Ich glaube, das, was da rauskommen soll, ist, dass wir uns natürlich dem Wandel verweigern können. Dass wir natürlich sagen können, das finde ich alles nicht gut und früher war alles besser. Und ich glaube, jeder von uns hat auch in gewisser Weise so die Tendenz zu sagen, ach, damals. Ne? Das macht jede Generation, das ist standardmäßig. Ich glaube, dass es aber wichtig ist zu sagen, die Welt ist so, wie sie ist und wir versuchen, das Beste daraus zu machen und jungen Menschen mit dem Handwerkzeug auszustatten, dass sie in der Lage sind, in dieser Welt sich gut zurechtzufinden. Und das bedeutet manchmal Überforderung, das bedeutet Kontrollverlust, das bedeutet es, Fehler machen zu können. Aber die sollten wir machen, um nicht sozusagen in einer Scheinwelt zu leben oder wie man jetzt sagen würde, in einer kleinen Filterblase und unseren Kopf da nicht mehr rauszuwagen.
Gutes Schlusswort. Ich sage danke für den Besuch in SWR1 Leute Bob Blume.
Ganz herzlichen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.